Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Auch heute wieder live von der Frankfurter Buchmesse und unsere Gäste sind heute der österreichische Schriftsteller Norbert Gstrein mit seinem vielgelobten Roman Als ich jung war, der Schauspieler, Musiker und Autor Ulrich Tukur, der soeben seinen ersten Roman veröffentlicht hat, Der Ursprung der Welt heißt er. Und wir schauen natürlich auch auf das diesjährige Gastland nach Norwegen mit dem Schriftsteller Erik Fosnes Hansen, der mit königlicher Begleitung, nämlich im Literaturzug mit Kronprinzessin Mette Marit nach Frankfurt gekommen ist und seinen neuen Roman Ein Hummerleben natürlich auch im Gepäck hat. Und mit uns hier am Messestand in Halle 3 ist das Trio Lumi Mare. An der Querflöte ist Michaela Neuwirth, am Violoncello Viktor Plümetta und am Klavier Matthias Schabo. Und wir hören jetzt das Stück Raute 5. Das Trio Lumi Mare begleitet uns heute durch diese Lesartsendung live von der Frankfurter Buchmesse. Und bei mir am Stand von Deutschlandfunk Kultur in Halle 3 ist jetzt der österreichische Schriftsteller Norbert Gstrein, der mit seinem neuen Roman gewissermaßen in seine Tiroler Heimat zurückgekehrt ist. Herzlich willkommen, Norbert Gstrein.
Vielen Dank, ich freue mich.
Ihr Roman trägt den Titel Als ich jung war, aber das ist anders als der Titel vermuten lässt, eben kein nostalgischer Rückblick, so ein bisschen sentimental, denkt man, sondern es ist ein sehr präzise gearbeitetes, feinsinniges Stück über Mutmaßungen, Gerüchte, Verleumdung, über die Suche nach Wahrheit und sich selbst. Und ich habe mir vorher überlegt, wie erzähle ich jetzt eigentlich, worum es in dem Buch geht. Es gibt eine Erzählebene, die spielt in Tirol, da ist der Erzähler Franz, wächst dort auf, die Eltern haben ein Gasthaus, in dem ständig Hochzeiten stattfindet. Der Vater nennt das sogar die Hochzeitsfabrik. Da kommt eine Braut ums Leben und dann verschwindet Franz nach Amerika, wird dort Skilehrer und lernt dort einen seltsamen Professor, der ja offenbar aus Tschechien stammt, kennen. Auch der kommt ums Leben. Aber ich habe irgendwie ein komisches Gefühl, wenn ich das so erzähle. Das trifft Ihren Roman nicht richtig. Warum lässt er sich so schlecht nacherzählen?
Nein, ich glaube, Sie machen das sehr richtig, weil das ist ein hochproblematischer Erzähler, der von sich selbst spricht. Ein Erzähler, dem man nicht trauen soll, ein unzuverlässiger Erzähler, aber auch ein Erzähler, der sich immer mehr in einen Verdacht, in eine Verdachtssituation hineinredet. Es geht um Männer, es geht um das Verhältnis von Männern zu Frauen, es geht um sein Verhältnis zu Frauen. Und dieses Verhältnis stellt sich als durchaus problematisch heraus. Er sagt an einer Stelle, beziehungsweise eine andere Figur in dem Roman sagt an einer Stelle, jeder Mensch habe in seinem Leben ein Zentrum des Schweigens, ein Zentrum der Scham, von dem er nicht möchte, dass andere Menschen darüber erfahren. Und um dieses Zentrum erzählt er herum und macht sich immer verdächtiger. Man erfährt Dinge von ihm und hat aber den Eindruck, das Zentrale spart er aus. Es ist also ein Roman, der erzählt um einen sehr problematischen leeren Raum herum.
Es geht auch um Männlichkeitsbilder. Es sind ja auch Männlichkeitslandschaften eigentlich, die Sie da aufsuchen. Tirol mit diesem schroffen Gebirge, dann auch die Berge da in Amerika. Und zugleich sind das aber ja ganz gebrochene Männer, diese zwei Hauptfiguren. Hat Sie das beschäftigt, dieses, was Männer heute noch sind bei diesem Roman?
Nicht in dem Sinn, dass ich thesenhaft versucht habe, zu einem Thema etwas zu schreiben. Also das wäre verfehlt und das unterstellen Sie mir auch nicht. Aber wenn ich mich mit der Gegenwart beschäftige, wenn ich mich damit beschäftige, was ist das Bild von Männern in dieser Gesellschaft, was ist das Bild von Männern von sich selbst, wenn sie über sich nachzudenken beginnen, dann lande ich und ende ich bei solchen gebrochenen Figuren.
Hat sie denn auch, wir haben ja im Alltag in der öffentlichen Debatte sehr viel mit diesem Thema Mutmaßungen, Falschaussagen, Verleumdungen zu tun in der Politik, in der MeToo-Debatte. War das auch so eine Inspiration für Sie, dass das doch auch je digitaler, unsere Welt wird ja immer ärger wird eigentlich?
Das hat mich eigentlich immer schon, also seit meinen Anfängen interessiert. Was wissen wir, was können wir wissen, was können wir insbesondere vom anderen Menschen wissen? Wir treten auf, wir treten als private Figuren auf, wir treten als öffentliche Figuren auf. Solange wir uns im öffentlichen Raum anständig verhalten, anständig unsere Sätze formulieren, lässt sich nichts Nachteiliges über uns sagen. Das heißt aber nicht, dass in unseren Gedanken nicht möglicherweise ganz andere Stürme toben.
Und Sie zeigen das ja auch sehr gut, dass man eigentlich gar keine wirklich zuverlässige Quelle hat für sowas wie Wahrheit, nicht mal in sich selbst. Also auch die Erinnerung erweist sich ja als total unzuverlässig. Wem soll man da eigentlich noch trauen?
Es ist natürlich schwierig, also es ist ein solches Verfahren ist literarisch oder kann literarisch, glaube ich, sehr fruchtbar sein. Wenn man im politischen Raum spricht, dann muss man natürlich irgendwann davon ausgehen, dass man Fakten hat, die man nicht weiter hinterfragen sollte. Und man kann dieses Spiel, das ich treibe, dann auch auf unhinterfragbaren Fakten spielen. Aber man sollte dann nicht beispielsweise das größte Thema diesbezüglich, man kann nicht am Holocaust herumdeuteln. Man kann Romane darüber schreiben, aber man kann nicht hinter das Faktum zurückgehen, um das größte und gleichzeitig banalste Beispiel zu sagen.
Aber ist das nicht eigentlich auch so ein Urthema des Erzählens an sich der Literatur? Denn Erzähler sind ja eigentlich ja, Experten dafür, wie man mit Wahrheiten umgeht, mit Glaubwürdigkeit, wie man sie auch verschleiern kann. Das ist ja eigentlich das Urgeschäft des Literaten, oder nicht?
Einerseits, es ist auch die eine der Möglichkeiten, Spannung zu erzeugen. Aber es gibt unterschiedliche Arten von Literatur. Es gibt Literatur, die ihre Geschichten sehr eindeutig erzählt. Eine Literatur, die mich schlichtweg weniger interessiert. Und es gibt eine andere Literatur, die versucht, den Menschen als wirkliches Wesen zu begreifen und den Menschen in all seinen Möglichkeiten. Und das heißt auch in seinen Schreckensmöglichkeiten. Das versucht dieses Buch auch, eine Idee davon zu bekommen, wie wenig man von sich selbst weiß. Der Erzähler redet und redet, erzählt und erzählt. Und am Ende ist er in mindestens einem Fall in einer hochproblematischen Situation, in der er merkt, er weiß gar nichts von sich selbst, wie er zum Beispiel situativ einer Frau gegenüber falsch agieren könnte.
Das ist unglaublich spannend erzählt und hat auch was fast Kriminalistisches und ist sehr österreichisch, dachte ich. Würden Sie dem zustimmen? Denn diese Skepsis dem eigenen Material gegenüber, also der Sprache und dem Erzählen an sich, das ist ja schon so ein sehr österreichisches Motiv in der Literatur.
Es gibt diese österreichische Tradition. Ich bin schon ein bisschen erschrocken, weil Sie mich so eindeutig national zuweisen wollen. Ich habe da ein
eher ästhetisch, würde ich sagen.
Ästhetisch, ja. Ich, in meiner Selbstwahrnehmung bin ich natürlich Österreicher. Ich habe einen österreichischen Pass. Aber weil ich in einem Touristendorf mit vielen Deutschen groß geworden bin, ist meine Sprache beispielsweise nicht ein zwingend österreichisches Deutsch, was von Kritikern manchmal beanstandet wird. Also ich sage nicht Paradeiser, ich sage Tomate.
Sie leben ja auch schon lange in Hamburg, Sie sind ja schon quasi.
Ich sage nicht Obers, ich sage Sahne und würde mich sozusagen für diese deutschen Worte dann natürlich auch nicht entschuldigen.
Also ein wunderbarer Roman von Norbert Gstrein. Vielen Dank, dass Sie hier bei uns waren. Alles
Vielen
Gute.
Danke. Danke.
Und der Roman, Als ich jung war, ist beim Hansa Verlag erschienen. Danke, Herr Gstrein.
Danke.
Hier kommt auch schon unser nächster Gast aufs Podium, der Schauspieler, Musiker und Autor Erich Pupor. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Pupor.
Dankeschön, vielen Dank.
Freut mich. Hier kommt auch schon unser nächster Gast aufs Podium, der Schauspieler, Musiker und Autor Ulrich Tukor. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Tukor.
Dankeschön, vielen Dank.
Freut mich. Ulrich Tukor braucht man, glaube ich, nicht groß vorstellen. Sie sind ein bekannter Filmschauspieler, Das Leben der Anderen oder Das Weiße Band. Großer Auftritt. Wir sehen sie auch am Sonntag wieder im Tatort. Tatort. Ja, ich bin schon ganz durcheinander.
Ich gucke das aber immer alles.
Also ich bin großer Fan. Wenn Sie jetzt hier so auf der Buchmesse von Interview zu Interview eilen, in was für einer Rolle befinden Sie sich denn da? Ist das was Neues für Sie, eine neue Erfahrung?
Ich war vor 2 Jahren schon mal auf der Buchmesse mit einer Novelle oder 3 Jahren. Oder 4 Jahre, ich weiß es gar nicht. Wer jedenfalls einmal schon vorher und kenne diesen literarischen Taubenschlag aus eigener Anschauung. Ja, das ist, Sie sind das erste Interview, mal schauen, noch geht's mir gut.
Na, warten wir es mal ab.
Werde ich auf Autopilot schalten und dann einfach weitermachen.
Ich war gespannt, wie Sie gekleidet sein werden, ja, weil Sie...
Heute venezianisch.
Es ist ja so ein bisschen, wir müssen das mal beschreiben für die Leute, die das zu Hause hören. Ich versuche das mal, so schwarzer Anzug, quergestreiftes schwarz-weißes Leibchen, wie man in
Anzug
Österreich sagt.
Aus
ein sehr elegantes Seidentuch.
Aus reiner Wolle, schauen Sie.
Ja, steht's. Sehr schön. Das Seidentuch passt zum Umschlag Ihres Buches. Es ist auch so weinrot und sehr elegant.
Das stammt aus den 30er Jahren, das Tuch.
Ja. Ist das so ein bisschen Ihr Stil? Also Sie haben ja auch der Stil Ihres Romans, wenn man das mal vorwegnehmen darf, wirkt auch so, ohne dass ich das Böse meine, ein bisschen altmodisch. Mhm. Ist das Ihr Stil oder eine Rolle?
Das ist mein Stil. Mhm. Also ich spiele viele Rollen.
Sie laufen
aber
auch zu Hause so.
Ja, ja. Ich gehe auch mit diesem Anzug ins Bett. Meine Frau schminkt sich auch, schminkt sich nie ab. Nein, das ist schon. Also ich glaube, dass man in einer Welt, die, ja, die sich halt überstürzt verändert und nicht schöner wird, dass man dem Umstand, dass sich das alles sozusagen der Auflösung entgegenstrebt, ist ja ganz normal irgendwie mit Stil und mit einer gewissen Eleganz entgegentreten sollte.
Und das wirkt ja auch tatsächlich nach innen zurück, wie man sich äußerlich kleidet.
Ich glaube,
die Oberflächlichkeit wird ja unterschätzt.
Es geht nicht immer nur von innen nach außen, es geht auch manchmal umgekehrt.
Ja, genau. Ja. Kommen wir mal auf Ihr Buch. Das Buch spielt auf 2 Erzählebenen, wie bei Herrn Gstrein, aber es ist ein ganz anderes Buch. Es spielt in der nahen Zukunft 2033 und 1943. Und die Verbindung der Scharnierstelle sozusagen ist ein altes Foto. Darauf sieht man auch die Hauptfigur vielleicht, ich weiß es nicht. Gibt es denn ein Fotoalbum, in dem Sie dieses Foto gefunden haben, was Sie da inspiriert hat?
Ich habe 2008 in Frankreich einen Film gedreht, der hieß Seraphine und war ein großer Erfolg in Frankreich, über den Galeristen und Kunstsammler Willem Ude und seine Putzfrau Seraphine Louis, die jetzt so eine die malt. Die hat zu einer berühmten Malerin der modernen, naiven Kunst, Kunst des Heiligen Herzens, hat er das genannt, macht. Und am Ende der Dreharbeiten schenkte mir der französische Filmrequisiteur ein Fotoalbum aus den 20er Jahren. Er sagte auf Französisch, Ulrich, das ist für dich, du machst immer so alte Sachen. Und ich habe gesagt, vielen Dank. Und ich sah ein Fotoalbum aus den 20er Jahren, Mitte 20, habe ich gedacht, wo dutzendfach ein junger, sehr elegant gekleideter, gut aussehender Mann abgebildet war. In allen möglichen Situationen, vor Hintergründen, die ich nicht kannte, mit Menschen, von denen ich keine Ahnung hatte, wer sie waren. Es stand keine Beschreibung drunter. Und dann dachte ich mir, das ist interessant, es wäre doch reizvoll, einmal eine Geschichte zu schreiben über jemanden, von dem du nur das Äußere kennst, aber überhaupt keine Ahnung hast, wer das war, welche Rolle er spielt in diesem Leben, auf dieser Erde und wo. Und dann setzte ich mich hin und schrieb 10 Seiten und dann flossen Sachen aus meinem Leben mit hinein, das alte Haus meiner Großeltern, dann hatte ich auf einmal einen Namen und dann überlegte ich mir eine Biografie, ein Leben für diesen Mann, von dem ich keine Ahnung hatte, wer es sei und dann entstand so peu à peu, nicht peu à peu, über einen Zeitraum von 3 Jahren dieses Buch.
Und dieser Erzähler, Paul Gouillet, der findet sich ja selbst in diesem Fotoalbum. Er sieht sich in anderen Hintergründen, in einer anderen Zeit. Das hat ja was sehr Erschreckendes, was Surreales, Traumhaftes. Und da schreiben Sie auch drüber, das zieht sich auch durch den ganzen Roman als so eine Wahrnehmungsebene. Was bedeutet Ihnen das, diese Traumwelt? Sind Sie auch so ein Träumer?
Ich bin träumend groß geworden. Ich bin in einer Familie, ähnlich wie dieser Paul Gouillet, der Protagonist des Romans, groß geworden in einer Welt, an die ich schwer andocken konnte, in einer Familie, die schwäbisch, rechtschaffen, sehr bürgerlich, ein bisschen spießig war und habe mich dann mit den Büchern meiner Großeltern, meiner Urgroßeltern weggeträumt. Und ich bin ein ganz großer Bewunderer der fantastischen, der schwarzromantischen Literatur, E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe. Und das schlägt sich auch in diesem Roman nieder, der natürlich unbedingt ein bisschen aus der Zeit gekippt ist. Das ist natürlich, zwar spielt es in einer drängenden Gegenwart, in einer nahen Zukunft und auch in einer Vergangenheit, die nicht so fern ist, Aber eigentlich ist das Buch eher ein Buch aus dem 19. Jahrhundert.
Sie haben ja auch, habe ich irgendwo gelesen, Thomas Mann gelesen, um sich zu inspirieren. Wie kann man sich das vorstellen? Ein Kapitel Thomas Mann und dann schreiben Sie?
Ich liebe diese Art und Weise, ich liebe die Musikalität der Sprache von Thomas Mann. Ich dachte mir immer, ich möchte kein Buch schreiben, wo die Sprache nur Vehikel für Informationen ist, sondern wo die Sprache auch an sich klingen muss und einen musikalischen Wert haben sollte. Und das kann man natürlich, das war jetzt der Zauberberg, las ich so immer in kleinen, einfach nur, das war nur eine musikalisch-sprachliche Inspiration, Quelle. Das war aber nicht weiter wichtig, aber naja, es ist ein fantastischer Roman, den ich mal versucht habe, sehr realistisch zu grundieren. Sonst geht der Leser die Reise nicht mit.
Ist ja auch eigentlich eher ein beklemmendes Szenario, die realistische Ebene. Ja. Sie beschreiben ein Europa im Zerfall. Da stehen russische Streitkräfte im Baltikum. Der türkische Präsident wurde ermordet. Frankreich von einer nationalistischen Koalition übernommen. Das ist Dinge, ja wirklich ein Schreckensszenario, aber gar nicht so unrealistisch.
Nein, wenn man das weiter dekliniert, was sich jetzt hier so am Horizont abzeichnet, könnte es in diese Richtung laufen. Natürlich hoffen wir, dass es das nicht tut. Und insgeheim hat man natürlich auch die Hoffnung, dass wenn man so eine Dystopie beschreibt, dass sie dann ganz anders eintreten möge. Denn es kommt nie so, wie man denkt, dass es kommen wird.
Aber Sie haben sich ja da schon inhaltlich so richtig was getraut auch. Also das geht um Widerstand, um Schuld, um Abgründe. Warum haben Sie sich ausgerechnet so einen schweren Stoff
vorgenommen? Das ist einfach so entstanden. Ich habe mir gedacht, was könnte denn die Handlung sein? Und dann treffen Sie Entscheidungen, dann fällt Ihnen irgendein Bild ein, das Sie mal gesehen haben oder eine Geschichte, die Sie erinnern. Sie implementieren das im Text und dann auf einmal hocken Sie in einem französischen Widerstandsnest. Und dann ist natürlich die Idee da, es ist doch großartig. Wie kann man sich denn Widerstand 2033 vorstellen? Arbeiten die im Netz? Ziehen die sich vielleicht in den analogen Raum, der nicht bewacht ist, überwacht ist, zurück? Und dann haben sie sofort das historische Spiegelbild des Widerstandes der Franzosen gegen die Nazi-Besetzung. Und die Dinge haben sich ergeben. Natürlich, das sind sehr viele Fäden, die ich ausgelegt habe, von denen ich aber jetzt mal hier ganz schlank weg und mutig behaupte, dass ich sie am Ende wieder zusammenführe.
Und es gibt auch viele literarische Referenzen. Zum Beispiel heißt eine Familie Simon. Es gibt sogar einen Georges Simon. Sind Sie ein großer Krimileser?
Nur
Thomas Mann?
Nein, ich bin kein großer Krimileser, aber Georges Simenon fand ich immer einen fabelhaften Autor. Mhm. Also der Mann, der den Zügen nachsah, dieses düstere, eine seiner ersten Kriminalromane. Fantastisches großartig. Buch. Ja, ein richtiger. Oder der Mann ist ja in jeder Hinsicht ein Wunder. Der war ja in der Lage, in 2 oder 3 Wochen ein Buch zu schreiben.
Das haben Sie nicht geschafft.
Nein, das habe ich nicht geschafft.
Obwohl Sie ja so ein rastloser Typ sein sollen.
Ja, aber das schafft man nun wirklich nicht.
Nee. Na gut, dann Ulrich Tukur, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Sehr gerne.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen auch. Dankeschön.
Und der Roman, über den wir gesprochen haben, ist unter dem Titel Der Ursprung der Welt im Fischer Verlag erschienen. Und wir genießen jetzt nochmal das Trio Lumimare, Late Lament. Das Trio Lumimare, heute begleitet uns dieses Trio durch die Lesart live von der Frankfurter Buchmesse hier in Halle 3. Und bei uns gibt es ja freitags immer Buchempfehlungen direkt aus der Buchhandlung. Und diesmal ist Ines Laufer zu mir gekommen aus der Autorenbuchhandlung Marx und Co. in Frankfurt. Eine von 3 Autorenbuchhandlungen in Deutschland, die Ende der 70er Jahre gegründet wurden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Laufer.
Hallo, guten Tag.
Wir haben ja in letzter Zeit, wir haben dieses Jahr ja 30 Jahre Mauerfall, immer wieder Gäste, Schriftsteller, Buchhändler, wer uns eben so besucht, gefragt, ob es Bücher gibt, die Ihnen quasi so die Augen geöffnet haben für die andere Seite. Wie war das bei Ihnen? Gab es da so ein Initialbuch, wo Sie sagen würden, da habe ich mal verstanden, was Sie im Osten eigentlich so denken?
Also ein richtiges Initialbuch würde ich das jetzt nicht nennen, aber trotzdem ein sehr wichtiges Buch, was so vor 5 Jahren erschienen ist eben. Deshalb auch dieses Hardcover ist mittlerweile als Taschenbuch erschienen von Peter Richter, 89-90. Also ein sehr gut geschriebener Roman, den ich aber vor allem deshalb so toll fand, weil er sehr faktenreich erzählt und gleichzeitig aber eine Geschichte eines Jugendlichen aus dem letzten Sommer der DDR, also 89, präsentiert.
Und was haben Sie daraus erfahren, was Sie vorher noch nicht so gedacht hatten oder gewusst hatten?
Also eigentlich könnte man fast sagen, fast so etwas wie eine Selbstverständlichkeit, aber ich glaube, da muss ich etwas ausholen. Also wir erfahren eben diese Geschichte eines 15-jährigen Jugendlichen, der in der DDR aufgewachsen ist und jetzt natürlich mit 15 Jahren sehr viel im Kopf hat, nachts ins Freibad einsteigt und dort baden geht. Und die Wende zeichnet sich so am Horizont ab. Aber Peter Richter schreibt an einer Stelle sehr schön, die Weltgeschichte schreibt einen keinen Entschuldigungszettel für den Alltag. Das heißt, für diesen Jungen bedeutet der Alltag natürlich weiterhin immer Schule, Schule, Schule. Und als die Mauer gefallen ist, wacht er morgens auf, hat verschlafen, rennt zur Schule und seine Freunde begrüßen ihn mit den Worten, Mensch, die Mauer ist gefallen. Er fragt erstmal, welche? Und er hat, also tatsächlich steht auch in dem Buch, er hat an diesem Morgen nicht Deutschlandfunk gehört, deshalb war er desorientiert. Also und natürlich reden die kurz in der Pause darüber und dann kommt die Leistungskontrolle in Physik. Also es geht immer weiter und wir haben viele Einblicke natürlich in die DDR-Kultur, in den Alltag. Aber was mir so wahnsinnig gut gefallen hat, dass es auch sehr viele Aspekte gab, die sich mit meiner Jugend überschnitten haben. Also der Autor ist ungefähr ähnlicher Geburtsjahrgang. Das heißt, ich fand einerseits schön mitzubekommen, wie diese Revolution ins Rollen gekommen ist, aber gleichzeitig auch so viele verbindende Elemente zu sehen. Also wir kennen alle Punker und Popper und Dirty Dancing, diesen schrecklich schönen Film, der in dieser Zeit lief, wird alles beschrieben, genauso wie, wie wir auch dieses Aufkeimen der Demonstration, die Montagsdemos, wo von Anfang an sich auch Rechtsradikale eingemischt haben und Deutschland gerufen haben und immer stärker wurden. Also er schaut sehr genau hin, beschreibt aber eine Kultur, wo man sagen kann, das ist auch eine gemeinsame Kultur. Und gerade wenn wir immer hin und her gucken, was trennt uns vom Osten, vom Westen, also was uns eigentlich immer voneinander entfernt, fand ich das wahnsinnig toll, auch mal wieder diesen Aspekt in das Zentrum zu stellen, was verbindet uns, ohne dass es schön färbend ist.
Also ein Buch, was man auch immer noch empfehlen kann, ja. Ines Laufer von der Autorenbuchhandlung Marx und Co. in Frankfurt. Und Sie können diese Tipps und Gespräche in unserer Sendung auch im Podcast nachhören und dann ganz in Ruhe auch nochmal mitschreiben, was sich hier zu lesen lohnt. Vielen Dank, Frau Laufer. Sehr gerne. Die Frankfurter Buchmesse hat sicher in diesem Jahr das Motto Create Your Revolution verpasst. Schon die Eröffnungsredner haben an mehr Eigeninitiative und bürgerliches Engagement appelliert. Das war ein sehr politischer Auftakt und mein Kollege Dirk Furich hat sich mal umgehört, ob sich das auch fortsetzt, worüber so diskutiert wird auf der Messe. Was ist denn so ein Top-Thema auf dieser Messe?
Also das Top-Thema, das, über das alle die ganze Zeit immer noch reden, das ist natürlich der Nobelpreis an Peter Handke. Und man muss sagen, der Dichter, obwohl er auf dieser Messe gar nicht persönlich anwesend ist, aber er ist irgendwie überall präsent, wenn man jetzt mal geschaut hat, dass die Wochenzeitung Die Zeit hat ihn auf dem Titelbild und das wird hier als Probeabo wird das hier an allen Ecken und Enden auf der Messe vermarktet und angepriesen. Also man hat den Peter Handke eigentlich immer im Bild auf diesem Cover. Und gleichzeitig ist er aber eben abwesend und auch wenn man zum Suhrkamp Verlag geht, ist Peter Handke dort ein Autor unter anderen, würde ich sagen. Also da steht zwar so ein kleiner Aufkleber Nobelpreisträger 2019 drauf, aber ist jetzt nicht irgendwie ein besonders großer Auftritt am Verlag, sondern ja, das reiht sich so ein in alle anderen Autoren.
Also der Verlag sagt auch nicht konkret was dazu, das ist ja ein sehr umstrittener Fall jetzt.
Zu diesem Streit der Verlag, wenn man mit den Leuten dort redet, das ist alles nicht so ganz offiziell. Also die offizielle Haltung ist, wir haben den Nobelpreis ja nicht selbst verliehen, sondern die Jury in Stockholm. Wir sind der Verlag und die müssen natürlich ihren Autor verkaufen. Und natürlich ist es aber intern sicherlich auch eine große Diskussion darüber, wie Handke sich damals geäußert hat, wie er sich auch heute darstellt. Aber man sagt eigentlich auch, naja, man muss auch mal lesen, was er damals geschrieben hat über diesen Krieg. Wie sind die genauen Texte? Ist das nicht einfach zum Teil einfach auch aus dem Zusammenhang gerissen, falsch interpretiert? Also es gibt diese widerstreitenden Haltungen, aber der Verlag ist da, würde ich sagen, schon auch ein bisschen im Zwiespalt, wie ja viele andere Kommentatoren auch.
Und das Nobelpreiskomitee wahrscheinlich ja auch, beziehungsweise die Schwedische Akademie, die offenbar ja nicht so ganz genau geguckt hat, was eigentlich das für ein Autor ist, wie umstritten er auch ist.
Ja, das weiß man eben nicht genau, denn das ist ja immer rätselhaft, auch in den vergangenen Jahren, wie dort die Diskussionen laufen oder gelaufen sind. Also natürlich, wenn die auf die literarische Qualität Peter Handkes geschaut haben, haben sie sicherlich den richtigen gewählt, aber diese ganzen politischen Umstände, und das ist etwas, was man natürlich hier in Gesprächen mit vielen Leuten auf der Messe auch zu hören bekommt, ja, kann es nicht sein, dass dieser Handke-Skandal sich jetzt wieder auf die Akademie niederschlägt? Die wollten alles richtig machen diesmal, haben sicherlich mit der einen Preisträgerin Olga Tokarczuk auch zumindest im weiten Bild der Öffentlichkeit alles richtig gemacht. Handke haben die, glaube ich, nicht so richtig wahrgenommen. Also man hat auch gehört, dass die erst, nachdem die ersten Kritiken kamen, dass sie dann erst mal geguckt haben, Quellenstudie, ja, wo kommt, was hat er denn damals geschrieben? Also zumindest ist es ein Gerücht, dass die Jury dort das gar nicht so genau im Blick hatte. Zumindest diese kritischen Texte, also umstrittenen Texte.
Also ein abwesender Autor ist sehr präsent hier auf der Messe. Dirk Furich mit Eindrücken von der Frankfurter Buchmesse. Vielen Dank. Dieses Jahr ist ja hier bei der Frankfurter Buchmesse Norwegen Ehrengast und pünktlich zur Eröffnung des Schwerpunkts ist der Schriftsteller Erik Fosnes Hansen mit dem Literaturzug und mit Kronprinzessin Mette Marit nach Frankfurt gekommen. Viele werden sich noch an seinen internationalen Bestseller Choral am Ende der Reise erinnern. Jetzt hat Erik Fosnes Hansen seinen neuen Roman dabei, Ein Hummerleben, und jetzt ist er hier bei mir. Herzlich willkommen, Erik.
Dankeschön, guten Morgen.
Wir zwei haben uns schon mal in Norwegen kennengelernt, ja. Und daher weiß ich, dass sich in Norwegen eigentlich alle duzen, aber die Mitglieder der königlichen Familie nicht, oder wie war das im Zug?
Naja, also formell gesehen sieht man sie, aber nach 30 Sekunden duzt man sich auch.
Ja, so. Wir zwei können,
wir können uns auch beim Du bleiben,
ja, das wäre ja auch albern, wir haben uns ja schon
mal erklären genutzt. Wir das für norwegisches Territorium.
Wir führen jetzt ein norwegisches Gespräch auf Deutsch, denn du hast ja mal in Stuttgart studiert, ja, aber nur 2 Jahre und sprichst quasi besser Deutsch als ich. Wie geht sowas?
Nein, das weiß ich nicht, das ist schwierig für mich zu beantworten. Ich glaube, ich habe eine Begabung für Fremdsprachen. Ein gutes Sprachohr, sagt man wohl, und das ist etwas, was wohl, wofür man sich nicht eigentlich zu viel rühmen soll. Das ist etwas, etwa wie mit blauen Augen geboren zu sein.
Ja. Also du sprichst auch noch viele andere Sprachen, ja, wie deine Gattin Erika Fadland, die wunderbare Eröffnungsrede gehalten hat. Und ihr habt auch beide, du im Vorfeld und Erika in der Rede, die Übersetzer gewürdigt, ja, ohne die es keine Weltliteratur gäbe, eben, hast du gesagt.
Nein, nein, eben ohne die Übersetzer, das sind ja die wirklichen Alltagshelden der Literatur. Ohne die Übersetzer gäbe es sowas wie die Frankfurter Buchmesse nicht. Es gäbe nur Nationalliteraturen, keine Weltliteratur. Und deswegen sollten wir ja eben für die Übersetzer ein bisschen applaudieren, weil sie werden so leicht übersehen von den Kritikern, von den Kollegen, von den Verlagen auch. Und die machen ja wirklich große Taten. Zum Beispiel mein Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel, mit dessen Wörtern ich jetzt nun auf einer langen, langen, fast unendlichen Lesereise durch Deutschland fahre. Und jeden Abend mache ich darauf aufmerksam, dass das Publikum eben nicht meine Wörter hört, sondern seine Wörter. Das ist ja auch sein Werk.
Du bist ja gerade erst auf dieser Buchmesse mit dem Willy-Brandt-Preis ausgezeichnet worden. Das ist ein Preis, der für Engagement für die deutsch-norwegischen Beziehungen unter anderem, ja, verliehen wird. Was würdest du sagen, verbindet uns mit euch oder Norwegen mit Deutschland?
Oh, das ist so vieles.
Können wir jetzt, ja, die ganze Sendung
durch? Ja, da kommen wir nicht durch. Aber es sind ja zwei verwandte Sprachen. Und die kulturelle Verbindung zwischen Deutschland und Norwegen sind ja eigentlich ziemlich alt. Es war ja im 19. Jahrhundert so, dass Deutschland das wichtigste Rezeptorland für Schriftsteller wie Bjørnson und Ibsen und dann später Hamsun und Undset war, wie auch für skandinavische Kunst generell, also auch Edvard Munch und so weiter, Edvard Grieg. Dann kam es zu einem Bruch während des Dritten Reiches und die Verbindungen sind eigentlich eher langsam in Gang gekommen, wobei deutsche Literatur war eigentlich sehr beliebt bei uns in den 50er, 60er und 70er Jahren, während hier zu der Zeit kaum irgendwelche Bücher aus dem Norwegischen übersetzt wurden. Und dann ging es Mitte der 90er eigentlich damit los, ich war ja selbst dabei, mit Coral am Ende der Reise, als plötzlich dann norwegische Literatur interessant wurde für die Verleger hier und dadurch auch natürlich für das Publikum. Und es stellt sich ja heraus, dass wir viele gemeinsame Themen haben, sodass hier inzwischen sind ja viele norwegische Schriftsteller sehr populär geworden, aber nicht, weil sie Norweger sind. Natürlich, weil sie gute Bücher schreiben und weil sie übersetzt werden. Weil wenn man aus einer kleinen Sprache kommt, dann ist man ja an diese Sprache irgendwie gefesselt. Das ist die Begrenzung. Jetzt bleibt zu hoffen, dass wir auch in der entgegengesetzten Richtung etwas mehr für die deutschsprachige Literatur in Norwegen machen kann, denn inzwischen wird bei uns sehr wenig deutsche oder österreichische oder schweizerische Bücher in Übersetzung gelesen.
Aber Norwegen ist wahnsinnig beliebt als Reiseland bei Deutschen und es kommen auch deutsche Touristen in deinem neuen Roman vor.
Oh ja, der Angelverein Dortmund, aus Dortmund ja. e.V.
Genau, ja? Denn ja. Man muss sagen, dieser tolle Roman spielt in einem mondänen Berghotel in den 80er Jahren und da läuft der Tourismus gerade noch so in diesem Berghotel. Aber es ist eigentlich ja eine Untergangsgeschichte,
nicht? Ist es wie die Geschichte damals von den Musikern auf der Titanic? Es ist ja die Geschichte, wie es bergab geht mit einem alten, in vierten Generation getriebenen Berghotel.
Mit wunderbaren Figuren übrigens, muss man sagen.
Danke.
Toller Hoteldirektor, die Frau kommt aus Wien und ist eigentlich nicht so ganz glücklich da in den norwegischen
Bergen. Total unglücklich.
Und die Hauptfigur ist der Enkel, der Erzähler dieser beiden,
ja.
Der auch eine schwierige Geschichte im Hintergrund mit sich rumschleppt.
Ja, seine Mutter ist irgendwie verschwunden, sein Vater ist gestorben, aber er wächst eigentlich da oben auf und ist zufrieden mit seinen Großeltern und mit dieser seiner zukünftigen Rolle als Hotelier. Nun, es gab dann zu der Zeit, kann ich mich haargenau erinnern, eine Veränderung in diesen Hotels, weil die Norweger haben dann mehr und mehr angefangen, im Süden zu ferieren, also Urlaub zu machen. Und plötzlich standen diese alte, ehrwürdige Institutionen da und wackelten vor dem Abgrund. Und das Buch ist eigentlich mein Versuch zu schildern, wie eine Finanzkrise ist. Also eine Finanzkrise oder das war eigentlich der Ausgangspunkt. Als meine Frau und ich in Spanien vor 8 Jahren gesehen haben, wie Leute auf der Straße standen und aus ihren früheren Wohnungen rausgeschmissen worden waren, dann habe ich gedacht, was wir hier sehen, ist eine Lebensform, die ausstirbt. Menschen, die nichts Falsches getan haben, sondern das, was ihnen vorgespiegelt worden war, wenn du so und so machst, dann hast du eine gewisse Sicherheit im Leben. Plötzlich standen sie vor dem Aus. Und ich wollte das irgendwie auf eine erzählbare Ebene herunterbringen. Und dann schien mir doch dieses Berghotel in den 80ern als eine gute Kulisse dafür zu sein.
Und du kennst solche Hotels von innen, weil dein Vater dich da mit hingenommen hat.
Ja, mein Vater war Reisebüromanager und ein gewissenhafter Reisebüromanager. Und er wollte immer besichtigen die Hotels, zu denen er dann zum Beispiel Anglervereine aus Deutschland schicken sollte. Und ich bin mit ihm vom Hotel zu Hotel in Südnorwegen, das war noch in den 70ern, gefahren. Und ich habe sie damals kennengelernt und ich kann mich immer noch an dieses Gefühl von nicht leeren, aber zu leeren, enormen Hotels mit Hunderten von Zimmern, die standen da und waren zu leer. Und an den Geruch von Angst bei diesen Familien, die ja ein bisschen anders waren als die Familien vom Dorf. Sie gehörten zur Oberschicht, sie sprachen nicht Mundart, sie sprachen Reichsnorwegisch, sie waren ein bisschen schicker angezogen und sie fürchteten sich. Sie hatten riesengroße Angst für diese soziale Deklassierung, für diese Erniedrigung. Und von einer solchen merkwürdigen, etwas snobbischen Familie, von einer aussterbenden Lebensform handelt also das Buch.
Aber es weht nicht nur der Geruch der Angst durch, sondern auch der Geruch aus der Küche des Hotels. Und da habe ich mich daran erinnert, dass du ja auch ein in Norwegen bekannter Gastrokritiker bist. Ist da dein Wissen aus diesen, weil man kriegt ja richtig Appetit, während man dieses Buch liest, was der Koch da alles auftischt. Ist das damit eingeflossen?
Sicherlich, ja. Also nicht bewusst, aber wenn man von einem Hotel schreibt, gehört natürlich das Essen dazu. Ich muss ja betonen, es klingt ja nach einer Tragödie, ist es aber nicht nur.
Nein, es ist auch oft sehr lustig, dieses Buch.
Ja, ich habe von mindestens 2 Menschen gehört, die während der Lektüre gelacht haben. Und ich habe versucht, das Buch so zu schreiben, ein bisschen offen, ja, dass jede Szene kann der Leser selbst als Komödie oder Tragödie interpretieren. Er kann lachen oder entsetzt werden. Genau wie der Erzähler ist ja nur 14 Jahre alt und er ist ein bisschen altklug, ein bisschen zu altklug, aber nicht besonders gescheit, ne? Also ein bisschen unreif, wie 14-Jährige nun das mal sind. Und ich habe dann versucht, ein Buch oder eine Geschichte zu gestalten, eine Erzählerstimme zu gestalten, die eigentlich nicht allwissend ist, sondern allunwissend. So dass der Leser soll immer zwei Schritte im Voraus sein, also mehr verstehen als der Erzähler selbst. Und das hat Spaß gemacht.
Und das ist auch eine Geschichte über Außenseiter, fand ich. Also ja. Der Seth ist ja auch nicht so ganz wie alle anderen. Überhaupt auch nicht. Weil er außerhalb des Dorfes in diesem Hotel wohnt, aber er hat auch eine andere Hautfarbe.
Hat er?
Und das machst du, finde ich, sehr elegant, dass du dieses doch sehr große Thema da so eigentlich sehr subtil da noch mit einfließen lässt.
Ja, es ist so, hier kriegen Sie einen kurzen Einblick in die Werkstatt eines Dichters. Also ich habe versucht, daraus eine Parzival-Geschichte zu machen. Aber skurril. Er stellt sich vor, er sei ein Held. Er könne diese Situation irgendwie retten. Er ist aber ein Kind, kann er nicht. Aber er hat diese Vorstellungen von sich als Retter und von der Rettungstat. Ne? Und daher spielen auch solche Motive wie eben die Parzival-Geschichte. Parzival wächst ja außerhalb von allem aus, draußen in der Einöde. Es ist eine Siegfried-Geschichte. Aber das spielt sich auch in den Namen wieder. Bei Fovnesheim zum Beispiel heißt das Hotel. Aber es ist keine Heldengeschichte, die eigentlich so endet, wie Heldengeschichten normalerweise.
Aber das wollen wir jetzt nicht verraten.
Nein.
Lieber lesen das
bitte,
Buch.
Ja.
Erik Fosnes-Hansen, vielen Dank für das Gespräch. Alles
Dank.
Gute.
Ich habe zu danken.
Danke. Und der Roman Ein Hummerleben ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und wir hören jetzt nochmal das Trio Lumi Mare mit Floating. Das Trio Lumi Mare, das uns heute durch diese Sendung hier auf der Frankfurter Buchmesse begleitet. Alle Autoren, die bis jetzt hier waren bei mir am Stand von Deutschlandfunk Kultur, sind eigentlich schon erfahrene Buchmessenbesucher. Jetzt ist Tobias Wilhelm zu mir auf die Bühne gekommen. Er ist 1988 in Wiesbaden geboren, lebt schon länger in Berlin. Ja, und jetzt stellt er seinen Debütroman Weißer Asphalt vor. Herzlich willkommen, Tobias Wilhelm.
Dankeschön.
Danke. Ist das Ihre erste Buchmesse?
Ja, das ist meine erste Buchmesse und ich glaube auch die erste Messe allgemein während des regulären Betriebs. Ich habe früher manchmal so als Messebauer gejobbt und hier solche Sachen aufgebaut. Und es ist auch mal ganz interessant zu sehen, wie das aussieht, wenn da Menschen da sind. Und genau. Ja.
Und wie ist das so jetzt als Autor auf der Messe zu sein? Ist ja schon ein anderes Gefühl wahrscheinlich.
Ja, also vor den Terminen natürlich ein bisschen aufregend und aber sonst ist es eigentlich recht entspannt am Stand von Hansa und ja, auch sonst schaue ich einfach so ein bisschen rum, wie wahrscheinlich auch die normalen Besucher und Besucherinnen.
Und jetzt sind Sie hier bei mir und wir sprechen über Ihren Roman Weißer Asphalt, der erzählt, wenn man es kurz zusammenfasst, von vier Jugendlichen, die in so einer Kleinstadt hier irgendwo im Rhein-Main-Gebiet groß werden, die stehen kurz vor dem Abi, kiffen, ticken Drogen rum und schlagen sich, zum Teil so schlimm, dass einer von ihnen, Fabio, zum Pflegefall wird. Woher kennen Sie solche Leute? Woher kennen Sie diese Szene?
Also die Figuren, die beruhen eigentlich schon auf Menschen, die ich kenne. Also ich bezeichne meine Jugend oft so ein bisschen als unbewusste Recherchephase für das Buch. Also war im Nachhinein dann doch was wert, der ganze Stress. Also es ist natürlich keine Autobiografie, aber es beruht schon auf Motiven, auf Orten, auf Personen, ja, oder auch Charakteren, die mir gut vertraut sind.
Und Sie haben ja schon einen sehr eigenen Ton, in dem Sie diese Geschichte erzählen. Der ist irgendwie ein bisschen rau und sehr knapp und ja, sehr speziell. Hatten Sie den noch so im Ohr oder haben Sie sich dann wieder auf der Straße rumgetrieben oder wie haben Sie diesen Sound kreiert?
Auf der Straße war Ja, also natürlich habe ich da noch Kontakte oder so, aber das war jetzt nicht eine bewusste Entscheidung, da nochmal hinzugehen oder so, sondern ja, ich glaube, der Ton, der hat sich während des Schreibprozesses einfach ergeben. Das war das Naheliegendste, diese schnelle, unstete Leben auch genauso rüberzubringen und sich da nicht groß in Landschaftsbeschreibungen oder so zu verlieren. Also es ist auch eine ganz bewusste Entscheidung, dass die Protagonisten eigentlich also nie den Horizont sehen oder die Berge des Taunus nur einmal kurz auftauchen, sondern die sind eben immer in ihrer Welt drin und kommen nicht raus aus ihrem Leben.
Aber der Ich-Erzähler, der ursprünglich mit seinen Eltern mal aus Bosnien dahin gekommen ist, die Mutter ist an Krebs gestorben, der Vater hat irgendwie keine guten Jobs gefunden, das ist irgendwie eigentlich auch eine sehr traurige Geschichte. Aber der findet ja dann durchs Schreiben irgendwie so ein bisschen da auch raus. Das ist ja auch eine Rettungsgeschichte, die man immer wieder hört und die ich auch persönlich sehr rührend finde, wenn Leute tatsächlich übers Schreiben oder übers Lesen auch aus so einem bestimmten Milieu, in dem sie auch gefangen sind, rausfinden. Haben Sie das auch so erlebt?
Also wie gesagt, ich war nie so krass involviert wie die Figuren, also insbesondere auch die Hauptfigur, der sitzt dann ja auch im Gefängnis und kommt dort dann eben zum Schreiben von Briefen an seine Freunde, die noch in Freiheit sind. Genau, also so habe ich das nicht erlebt, aber ich habe das Schreiben auch als eine Art Befreiung empfunden. Ich bin während des Zivildienstes in einem Krankenhaus dazugekommen, weil ich das Gefühl hatte, die Arbeit ist emotional und körperlich zwar anstrengend, aber intellektuell verblöde ich so ein bisschen und es waberten eben noch Dinge in mir rum, die ich irgendwie mal bannen musste. Und dann ist es eben so das Papier als Medium geworden, dass ich mich dann eben an der Filmuniversität damals dann beworben habe und da eigentlich meine erste Kurzgeschichte auch tatsächlich für geschrieben habe. So richtig geschrieben habe ich davor eigentlich nur für Schülerzeitung mal oder so. Mhm. Genau.
Was ich ja ganz interessant finde, unter anderem in diesem Roman, ist, dass da einerseits brutalst zugeschlagen wird, aber gleichzeitig kümmert sich zum Beispiel der Ich-Erzähler und auch seine Freundin dann ja ganz liebevoll um diesen Fabio, der behindert ist nach so einer Schlägerei und im Rollstuhl sitzt. Schließt sich das nicht aus, so Empathie und Brutalität?
Also für mich überhaupt nicht. Und das stört mich auch manchmal an Büchern, die vielleicht über ein ähnliches Milieu, wenn man es so nennen will, berichten. Also ich finde, ja, Menschen bestehen ja eigentlich aus Grautönen, also schwarz und weiß findet man eigentlich selten und ich habe das auch selbst so erlebt, dass eben vor Schlägereien und danach gezittert wurde oder Leute nach krassen irgendwie Erlebnissen in Depressionen gerutscht sind und das ist eigentlich auch ganz normal und ich glaube, davon sind auch wenige ausgenommen. Also ich glaube, so krasse Soziopathen, dass also einen alles kalt lässt, die gibt es dann doch recht selten und von daher ist das für mich eigentlich zwangsläufig, wenn ich darüber schreibe, dass eben auch die Zwischentöne und leiseren Töne bei all der Action und all der Härte auch vorkommen auf jeden Fall.
Und Sie zeigen ja auch am Ende doch so einen Lichtschimmer am Horizont. Das endet ja nicht total deprimierend, sondern eben tatsächlich auch mit einer Aussicht. Während vorher ja die ganze Zeit eigentlich so ein großer Fatalismus in diesen jungen Leuten hängt. Die sagen dann, ja, es passiert dann doch immer wieder die gleiche Scheiße, schreiben sie. Woran liegt das? Woher kommt dieser Fatalismus bei diesen Leuten?
Ja, der ist natürlich einerseits durch die Pubertät geprägt, die ist ja nie so einfach, glaube ich, für die wenigsten, genau, also dadurch geprägt, andererseits natürlich auch so durch die sozioökonomischen Verhältnisse, wie Sie schon sagten, die kommen also eigentlich alle aus Einwandererfamilien beziehungsweise Flüchtlingsfamilien und also sehen jetzt, glaube ich, auch nicht so eine Perspektive, also beziehungsweise hätten sie vielleicht rational gesehen auch, aber trauen sich das vielleicht auch nicht so richtig zu. Rassismus also spielt natürlich auch eine Rolle, der Blick von außen auf sie. Und ja, das führt, glaube ich, dann irgendwie alles so zu so einer Art Minderwertigkeitskomplex oder Gefühl zumindest, dass sie eben denken, dass so das irgendwie Verkaufen von Drogen oder Knacken von Autos eben der einzige Weg ist, weil das können sie gut, darin fühlen sie sich wohl, kennen sie sich aus und dann...
Und dieses Grundgefühl, was Sie da beschreiben, dachte ich, das scheint ja an allen Rändern der Gesellschaft herumzuwabern. Insofern ist das ja auch, haben Sie da zwar konkrete Protagonisten, aber letztlich werden die auch, beschreiben Sie ja ein Gefühl, was in einem bestimmten Soziotop eigentlich zu finden ist.
Genau, das war mir auch total wichtig, dass es eben jetzt kein, also in den Kritiken wird dann oft geschrieben, ja, aus Einwandererfamilien oder so, aber das ist mir, also war mir auch nie so wichtig, sondern ich finde auch, das ist ein universelles Buch über junge Menschen, die eben irgendwie Probleme haben. Ja, genau. Und das könnte man auch nach Ostdeutschland irgendwie verlegen oder nach Bayern oder so, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall. Ja. Tobias Wilhelm, vielen Dank, dass Sie hier waren.
Danke
auch. Dankeschön.
Dankeschön.
Und der Roman Weißer Asphalt ist bei Hansa Blau erschienen. Und wir hören jetzt nochmal das Trio Lumi Mare, Michaela Neuwirt an der Querflöte, Viktor Plumettas am Cello und Matthias Schabo am Klavier. Vielen Dank für die klangvolle Begleitung schon mal und vielen Dank Ihnen hier im Publikum, dass Sie hier waren. Einen schönen Tag noch. Danke.